Skoliosehilfe. Der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Skoliosehilfe-Podcast-Folge. Ja, die heutige Folge ist etwas ganz Besonderes für mich, denn sie geht online, genau an meinem 30. Geburtstag. Ja, 30 Jahre, drei Jahrzehnte und 25 Jahre davon lebe ich schon mit der Diagnose Skoliose. Und wenn ich ja ehrlich mit dir bin, dann fühlt sich dieser Geburtstag nicht für mich nach Älterwerden an, sondern einfach nach einem guten Moment, um mal innezuhalten, um mal auch die letzten 30 Jahre Revue passieren zu lassen. Und auf diese Reise möchte ich dich gerne mitnehmen, denn ich denke, da sind einige Learnings dabei, dadurch, dass ich ja auch als Skoliose-Betroffene begonnen habe und durch meine ganzen Ausbildungen mir natürlich auch in diesem Bereich ganz, ganz viel Wissen aneignen konnte. Und tatsächlich ist die allererste Podcast-Folge, also alle Skolis, die schon ganz, ganz lange zuhören oder tatsächlich von vorn beginnen, manche erzählen mir das nämlich, dass sie das tun, die finden als erste Podcast-Folge meine eigene Skoliose-Geschichte. Und es ist tatsächlich eine Folge, die immer noch am meisten gehört wird, was mich extrem wundert. Aber ich freue mich natürlich sehr darüber. Und deswegen dachte ich, es ist mal Zeit, meine Geschichte nochmal zu erzählen, denn in diesen Jahren, die vergangen sind dazwischen, da ist schon richtig, richtig viel passieren. Da ist schon richtig, richtig viel passiert. Und deswegen nehme ich dich da mal mit. Und ich hoffe, dass für dich ganz, ganz viele Insights, Learnings oder vielleicht auch einfach nur gedankliche Anregungen dabei sind, die dich auf deinem Skolioseweg so ein Stückchen wieder weiterbringen. Ja, dann lass uns, so wie ich das auch bei meinen Interviews immer mache, mal ganz, ganz vorne starten. Also meine Skoliose-Geschichte hat begonnen, da war ich so 5, 6 Jahre alt. Und meine Mama ist damals im Garten, im Sommer, im Bikini, mein schiefer Rücken aufgefallen. Und sie hat sich gedacht, also irgendwas passt da nicht. Die Schultern sind irgendwie nicht gleich, Becken steht irgendwie nicht gleich, irgendwas ist hier komisch. Ja, und dann hatte ich auch schon relativ schnell, also das ging wirklich zack auf zack, dann beim ersten Orthopädentermin gleich mal ein Röntgenbild von meiner Wirbelsäule und hatte damals tatsächlich schon knapp 13 Grad in der Lendenwirbelsäule. Und die Ärzte sagten aber damals, nein, das passt schon, das wächst sich schon aus, ja, die Wirbelsäule ist nicht immer gerade gewachsen und kommen sie in einem Jahr wieder, dann kontrollieren wir das Ganze wieder. Und ansonsten, nö, also gibt's nichts zu tun. Ja, also ich kann mich sogar erinnern an eine Aussage, die mir meine Mama erzählt hat. Ich persönlich kann mich nicht mehr erinnern. Meinte sogar, dass der Arzt damals gesagt hat, na, wollen Sie ein bisschen Physiotherapie haben? Aber ich sag's Ihnen ehrlich, helfen wird's nichts. Ja, und dann war immer wieder dieselbe Botschaft. Also es ist spannend, wenn man sich die Unterlagen ansieht. Ich war jährlich zur Kontrolle. Es gibt von mir die Röntgendokumentation, und als ich 8 war, dann war die Skoliose schon auf 17, 18 Grad oben und der Orthopäde meinte immer noch, nee, also keine Chance, da gibt es jetzt nichts, was man dagegen tun kann, und ja, das wird sich sicher schon irgendwie auswachsen, und wenn nicht, muss man sich halt irgendwie einfach damit abfinden. Und dann über die Jahre ging es so weiter, also es ist wirklich, wenn ich mir das so anschaue, es ist wirklich wie so ein Horrorszenario, weil du hast eine Diagnose, du hast ein Röntgenbild, sogar mehrere, du siehst, in welche Richtung es sich entwickelt, und es wird einfach nichts unternommen. Und meinen Eltern kam das aber dann auch zunehmend einfach komisch vor, dass man da nichts macht. Und dann war es tatsächlich so, mit 12 Jahren hatte ich dann eine deutliche Verschlechterung. Also da hatte ich in der Brustwirbelsäule einen Bogen von 29 Grad und in der Lendenwirbelsäule einen Bogen von 32 Grad. Immer noch keine Physiotherapie, immer noch kein Korsett, immer noch nie auf Reha gewesen. Und dann haben es meine Eltern irgendwann nicht glauben können und haben gesagt, okay, also wir holen uns da jetzt eine zweite und dritte Meinung ein. Das wurde zwar auch tatsächlich davor schon mal gemacht, aber jetzt nochmal, weil das kann es doch nicht sein. Ja, und an diesen Orthopädenbesuch, an den erinnere ich mich tatsächlich noch relativ genau, denn der Orthopäde war extrem schockiert und hat dann sofort gesagt, okay, warum trägt dieses Kind kein Korsett und warum kennt es noch keine Physiotherapie nach Katharina Schroth? Warum waren sie noch nicht auf Reha? Wir waren damals komplett überrumpelt. Also wir sind da dann halt raus mit diesen ganzen Verordnungen. Wir wussten nicht, was Schroth ist, was ein Korsett ist. Hatten nur diese Vorstellung eigentlich aus den Filmen, wo sich Frauen ja in der Vergangenheit vielleicht um noch eine schmalere Taille oder eine schönere Figur zu bekommen, irgendwie in Korsette gezwängt haben. Aber wir hatten überhaupt keine Vorstellung, auch wie das Ganze aussieht. Also das war schon so ein Gefühl der Schockstarre. Und auch meine Eltern, wenn ich jetzt so mit ihnen drüber spreche, sagen, es war keine schöne Zeit, weil sie haben sich halt auch selbst massive Vorwürfe gemacht, dass sie vielleicht doch hätten früher reagieren sollen, früher den Arzt wechseln sollten, mehr dahinter hätten sein sollen. Und bei mir natürlich mit 12 habe ich das in der Tiefe damals noch nicht gecheckt. Also das kam dann erst viel später, nämlich dann erst, als sich meine Realität wirklich verändert hatte. Eben mit Korsett, mit Physiotherapie, mit dieser Idee, okay, du fährst jetzt ins Ausland auf Reha für ein paar Wochen. Ja, und dann ging aber schon eben alles Schlag auf Schlag und wir waren halt dann gleich beim erstbesten Orthopädietechniker um die Ecke, weil halt der Arzt gemeint hat, ja, hier ist der Nächste und ja, der passt doch Korsette an. Wie sich dann im Nachhinein rausgestellt hat, auf Reha war das leider eine Korsettbauweise, die man schon lange nicht mehr so anwendet oder auch als, wie soll ich sagen, Status quo bezeichnen könnte. War damals noch von hinten zu schließen, obwohl schon lange, lange Zeit die Genoa-Korsetts von vorne zu schließen waren. Aber ja, also war keine schöne Zeit. Ich wurde gegipst. Ich weiß noch, wir sind dort, meine Mama und ich, heulend bei diesem Orthopädietechniker gestanden und ich wurde da eingegipst. Und also das war kein schönes Erlebnis. Ich erinnere mich da ganz, ganz dumpf dran, weil das war in so einem Keller und der war ganz düster. Und also es war auch irgendwie keine schöne Umgebung. Und an der Wand hing irgendwie so ein Bild von einer Streckbank. Das kann ich mich noch erinnern. Und ich war so, okay, wo bin ich hier? Also ja, habe ich irgendwie nicht so gute Erinnerungen. Und dann habe ich auch schon ambulant, aber mit der Schroth-Physiotherapeutin begonnen. Und das war eine liebe, Grüße gehen raus an die liebe Karin. Und die hat mich da so das erste Mal so ein bisschen, ja, eingeführt in dieses ganze Skoliose-Welt, in diese ganze Schrotwelt. Und ich weiß aber noch, also ich war ein nicht besonders kooperatives Kind. Also ich wünschte, ich könnte dir jetzt erzählen, dass ich das, so wie ich das jetzt in meinem Alltag integriert habe, also kleiner Spoiler, ich trage jetzt wieder Korsett und mache ja auch immer noch meine Physiotherapie und so. Aber so wie ich das jetzt verstanden habe und integriert habe und angenommen habe, davon war ich halt als Teenager weit entfernt. Ich wollte das einfach auch, glaube ich, nicht wahrhaben. Ich war auch teilweise, also ich war eigentlich kein Kind mit jetzt einer großen oder langen pubertären Phase, aber ich weiß noch, also die Züge der Pubertät, sage ich mal, kamen immer bei der Physiotherapie oder bei diesem ganzen Thema Korsett und Skoliose und so weiter zum Vorschein. Also das hat mir innerlich auch quasi überhaupt nicht gepasst und hatte dann auch zu Hause im Keller einen eigenen, ich sage jetzt mal, kleinen Raum, wo auch eine Sprossenwand Gott sei Dank schon dort war. Die konnte ich halt dann gleich verwenden. Und ja, ich kann mich noch erinnern an meine Übungsroutine, wie meine Mamas immer sehr, sehr dahinter war und jeden Tag eigentlich gesagt hat, Conny, hast du heute schon deine Übungen gemacht? Und ich weiß noch, mich hat das genervt bis zum Umfallen. Heute bin ich ihr so, so von Herzen dankbar, dass sie das damals gemacht hat, weil ich glaube, das war wirklich nicht leicht. Es hat viel Kraft auch gekostet, das wirklich über diese lange Zeit auch so aufrechtzuerhalten. Aber ich bin ihr mega, mega dankbar, dass sie da nicht, ja, aufgegeben hat. Und habe halt dann immer meine Physiotherapieübungen dann zu Hause gemacht, meistens so 30 Minuten pro Tag. Also da war ich dann schon fleißig. Also ich war schon immer ein sehr, wie soll ich sagen, pflichtbewusster Mensch, das schon. Also auch wenn mir mal was nicht gepasst hat, ich habe immer schon gewusst oder vielleicht auch gerade wegen der Skoliose und wegen der Schrottherapie gelernt, was Durchhaltevermögen ist. Und ja, aber das Korsett, das war so eine Sache, damit habe ich mich halt total alleine gefühlt. Also Meine Welt war da komplett auf den Kopf gestellt. Ich habe das zwar später dann auch meiner Klasse in einem Schulprojekt, in einem Referat vorgetragen, gezeigt. Die waren alle sehr erstaunt. Aber das war erst nach meiner ersten Reha dann und die hat so ein bisschen auf sich warten dann noch lassen. Aber in dieser ersten Zeit habe ich es auch nur zu Hause getragen, nur im Schlaf. Ich kann mich eben noch erinnern, ich habe mich so eingesperrt gefühlt, dadurch, dass es von hinten zu schließen war und ich es gar nicht alleine an- und ausziehen konnte. Also das war echt heftig. Ich kann mich immer erinnern noch, dass ich immer in das Schlafzimmer meiner Eltern dann irgendwann mitten in der Nacht getapst bin, weil ich es einfach nicht mehr aushalten konnte, und es dann mitten in der Nacht ausgezogen habe. Also das war wirklich nicht so eine, ja, tolle, tolle Zeit. Aber dann, und man muss das schon so ein bisschen wie einen Wendepunkt sehen, dann kam meine erste Reha. Ich war damals in der Asklepios-Klinik, Katharina-Schroth-Klinik in Bad Salzungen. Damals war ich 13 und ich weiß noch, ich wollte dort nicht hin. Also ich wollte einfach dort nicht hin. Es gab ja damals zu dem Zeitpunkt in Österreich keine spezialisierte Skoliose-Reha, deswegen wurde das auch sehr, sehr gut bewilligt eben in Deutschland. Aber meine Mama war die vollen 4 Wochen damals noch dabei und die Anreise hat sich damals ewig angefühlt. Das waren irgendwie so 7, 8 Stunden mit dem Auto und auch wenn ja das Setting dort total schön ist mit dieser Kuranstalt, eben dieser Reha-Anstalt am See und der schöne Ausblick und eine ruhige Umgebung. Also innerlich war ich nicht ruhig. Also ich weiß noch, ich war die ganze Autofahrt wie ein bisschen angefressen auf meine Mama und war so, boah, warum machen wir das jetzt und warum schleppst du mich dorthin und das noch dazu in den Sommerferien. Das heißt, 4 Wochen geopfert von den Sommerferien, nicht bei meinen Freunden. Andere, keine Ahnung, gehen den ganzen Tag schwimmen und ich bin da auf Reha. Ich hatte dann aber sehr, sehr schnell mein erstes Schlüsselerlebnis. Das war am allerersten Abend. Und ich glaube, wenn es eine Situation gibt, die wirklich schon ganz, ganz lang zurückgeht, und wenn du mich fragst, an welche Situation ich mich am meisten erinnern kann, am lebhaftesten, mit den meisten Details, die ganz früh stattgefunden hat, dann ist es jetzt dieser Moment. Und zwar bin ich am Abend mit meiner Mama eben in den Speisesaal gegangen, war das erste Essen, weil man kommt ja, wir sind erst am Nachmittag angekommen. Und wir gehen dort rein in den Speisesaal und in der Mitte war ein Buffet aufgebaut. Ich weiß gar nicht mehr, was es war, ob es irgendwie ein Nachspeisenbuffet war oder ein Salatbuffet. Auf jeden Fall sehe ich dort halt schon ganz viele Leute essen, rundherum um das Buffet stehen und sich gerade etwas holen. Und dann sehe ich die Erste, die ihr Korsett einfach sichtbar getragen hat. Ohne Shirt drüber. Also nur quasi das Korsetthemd und halt das Korsett dann drüber, aber keinen Pulli drüber, kein Shirt drüber, nicht irgendwie so eine Ecke, die rausgelugt hat, sondern die ist dort einfach gestanden, als wäre es das Normalste auf der Welt. Und ich bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich irgendwie an diesen Moment zurückdenke, weil in diesem Moment hat sich meine komplette Welt geschiftet, meine komplette Welt gedreht einfach, als hätte sie sich neu ausgerichtet. Also ich bin dort wirklich gestanden und ich habe es nicht fassen können. Ich dachte mir, das stimmt jetzt nicht, was ich hier sehe. Und dann habe ich die zweite gesehen und damals, klar sind auch viele, sage ich mal, mit Klamotten drüber gelaufen, aber es waren mindestens 2, 3 Leute in diesem Speisesaal, Skolis, die das einfach so getragen haben. Es war so der Moment, wo ich das erste Mal wirklich realisiert habe, weil ich es mit meinen eigenen Augen gesehen habe, dass ich nicht alleine bin. Und das war ein wahnsinnig, wahnsinnig schöner Moment. Und habe dann dort doch Gott sei Dank gut Anschluss gefunden. Aus dieser Zeit übrigens, aus der ersten Reha, stammen meine unter Anführungszeichen ältesten Skoli-Freunde, die ich immer noch habe. Wir haben immer noch eine WhatsApp-Gruppe. Wir treffen uns immer noch ja regelmäßig zum Videotelefonieren. Eine von uns mittlerweile in Großbritannien lebend, die anderen drei in Deutschland und ich eben in Österreich. Und das war wirklich alles. Es hat sich angefühlt eigentlich wie so eine Klassenfahrt, diese Reha. Also man hat ja seine Gruppe. Und wir haben ganz viele Ausflüge gemacht, dadurch, dass meine Mama dabei war. Die hat sich dann immer die Bestätigung quasi von den anderen Eltern eingeholt, dass sie die anderen Kinder auch mitnehmen kann. Und wir waren auf Sommerrodelbahnen und auf irgendwelchen Burgen und haben uns die angeschaut. Und im Keller haben wir SingStar gespielt und Tischfußball und alles Mögliche. Also ich habe das wirklich als eine echt gute Zeit in Erinnerung. Und jetzt zurückblickend betrachtet, und wenn man mit Therapeuten spricht, die in Bad Sobernheim oder Bad Salzungen arbeiten, dann sagen die das ja auch immer, dass sie finden, dass ein Großteil der Reha eigentlich mental ist, eigentlich psychisch. Also obwohl wir ja aktiv gar nicht jetzt so sehr an der Psyche arbeiten, aber einfach nur diesen Effekt, den es hat, sich mit Gleichgesinnten zu umgeben, die irgendwie ja so dieses selbe Päckchen zu tragen haben. Und ja, auch bei dieser Reha wurde mir dann das Korsett nochmal neu angepasst, obwohl meins ja gar noch nicht so alt war, weil eben nicht neueste Bauweise und auch keinerlei Korrektur und so weiter und so fort. Also ja, das ist auch immer ganz spannend. Bitte, bitte, auch wenn ihr das mitnehmt aus meiner Geschichte, das ist Gott sei Dank heute mit den modernen Medien noch viel, viel besser geworden, weil man ja viel leichter auch selbst recherchieren kann. Das gab es ja in meiner Kindheit in dem Sinne noch nicht so. Aber bitte, bitte geht nicht zum nächsten Physiotherapeuten um die Ecke oder zum nächsten Orthopädietechniker um die Ecke oder zum nächsten Orthopäden um die Ecke. Sucht euch Spezialisten. Und ich weiß, es ist extrem schwer herauszufinden, wer wirklich ein Spezialist ist, weil manche schreiben sich das auch leider auf die Tür und sind es dann nicht. Aber es gibt so ein paar Fragen, die man natürlich stellen kann, auch bei der Terminvergabe, wo man dann vielleicht schon so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wie denn in dieser Praxis gearbeitet wird. Ja, und dann ging meine Reise, ich mache jetzt so ein bisschen wie wie soll ich sagen, Vorspulmodus an. Meine Reise ging weiter, also ich hab dann natürlich, war weiter auf Reha bis dorthin, ich glaube noch 3 oder 4 Mal, was ich weiß, aber meine Skoliose hat sich leider trotzdem verschlechtert, also ich war dann schon auf 37 Grad in der Brustwirbelsäule, als ich 14 war, und in der Lendenwirbelsäule auf 45 Grad. Und das war halt eine richtige Demotivation damals auch. Ich kann mich erinnern, weil ich habe eben meine Physioübungen auch zu Hause gemacht. Ich habe mein Korsett auch getragen, zwar nicht die 23 Stunden, das muss ich auch ganz klar sagen. Also da habe auch ich abgeblockt, aber ich habe es getragen. Ja, und es hat quasi trotzdem zu der Verschlechterung geführt. Und ich war halt auch mit 12 schon praktisch ausgewachsen. Also Wachstumskugel war nur noch leicht geöffnet. Und auch im Korsett hatte ich nie eine wahnsinnige Korrektur. Also ich habe jetzt in meinem Erwachsenen-Korsett mehr Korrektur als damals als Jugendliche. Was mich auch ehrlich gesagt selbst an diesem zweiten Korsett, das ja dann vor Ort angepasst wurde, ein bisschen im Nachhinein schon zweifeln ließ, weil oder zweifeln lässt, weil wenn ich mir denke, wenn ich es jetzt quasi mit knapp 30 oder in meinen späten 20ern mehr Korrektur hinbekommen habe, ja, ob da damals nicht vielleicht noch mehr möglich gewesen wäre. Auch das Gefühl übrigens, was ich jetzt im Korsett habe, dass meine Wirbelsäule wirklich weicht, dass ich schon manchmal gar nicht mehr weiß, dass ich es anhab und vergesse, dass ich es anhab, das hatte ich früher nicht. Also ich habe immer das Korsett gespürt, ich habe immer die Druckpunkte gespürt. Das war immer extrem, extrem unangenehm bis zu einem Punkt, wo ich es dann einfach nicht mehr tragen konnte. Und ich weiß noch, meine liebe Zimmergenossin dann auf den nächsten Reha-Aufenthalten, die hat das wirklich durchgezogen, ihre 23 Stunden am Tag. Und ich habe das nie verstanden. Ich habe immer zu ihr gesagt, wie hältst du das aus? Ich schaffe das von den Schmerzen nicht. Ja, aber die hatte halt auch eine unfassbare Korrektur im Korsett. Das hat sichtlich auch besser gepasst oder der Körper hat es besser angenommen, wie auch immer. Viel, viel besser. Also da kann ich jetzt auch verstehen, jetzt im Nachgang, jetzt so mit meinen Erfahrungen, mit meinem Erwachsenenkorsett, so okay, alles klar, so fühlt sich eigentlich wirklich ein Korsett an, wo die Wirbelsäule nachgibt. Und klar, bei mir, es war jetzt auch kein Zuckerschlecken, die ganze Eingewöhnungsphase. Aber ich hatte, wie gesagt, im Kinder-Jugendalter nie das Gefühl, dass meine Wirbelsäule weicht oder dass diese Präsenz des Korsetts einfach nachlässt. Ja, das heißt, dann 2010 war ich auf Kur, dann 2011 war ich dann nochmal auf Kur und da aber tatsächlich hatte ich dann meine erste Verbesserung. Das heißt, wir fünf waren wieder unterwegs auf unserer dritten Kur gemeinsam. Da hatte ich dann oben eine Skoliose von 31 Grad und unten von 33 Grad und im Korsett jeweils 10 Grad weniger. Also es war auch das größte der Gefühle, was ich ihm erwischt, also geschafft habe, waren eben 10 Grad weniger im Korsett. Da kann man jetzt natürlich überlegen, warum war das damals so? Ich habe relativ parallel dazu, beziehungsweise kurz davor, auch wirklich begonnen, Intensivsport zu betreiben. Ich war ganz viel in der Tanzschule, habe sehr viel Hip-Hop, Zumba, dann später auch Standardtänze gelernt, war auch auf Meisterschaften und so weiter unterwegs. Es hat mir extrem Spaß gemacht und ich kann mir gut vorstellen, dass das schon auch ein Faktor war. Aber ja, im Nachhinein jetzt natürlich zu sagen, dass es nur an dem gelegen hat, glaube ich jetzt nicht. Aber es war auf jeden Fall eine Sache, die ich in diesem Sinne, sage ich mal, ja, verändert habe. Ja, und dann war die letzte Kur mal 2012. Also da war ich dann 16 Jahre alt, meine Skoliose da annähernd gleich geblieben. Ja, und dann kam der Moment. Der Moment, auf den ja alle, die das Korsett im Jugendalter nicht so als Teil von sich annehmen können, kommt der Moment, wo es heißt, alles klar, macht keinen Sinn mehr bei dir, du bist ausgewachsen, wir können abschulen. Und die Physiotherapie, die machst du aber so ein bisschen weiter, aber ja, ansonsten, du kannst eigentlich in dem Sinne deine Skoliose, ich will jetzt nicht sagen vergessen, aber eigentlich wurde mir genau das gesagt. Also ich hatte keinen Fahrplan, wie es weitergeht, ob ich jetzt zu irgendwelchen Check-up-Terminen müsse, in Österreich dann, ob man noch irgendwann mal röntgt und sich das Ganze eben anschaut, nachdem das Korsett abgeschult wurde. Also mein letztes Röntgen ist eben ohne Korsett. Ich weiß leider auch nicht, ob ich es zu dem Zeitpunkt schon abgeschult hatte, schon eine Zeit lang, oder ob das halt quasi mitten in der Phase ist, oder war. Also das ist schon so eine Sache gewesen, wo ich mir jetzt auch im Nachhinein denke, dass das hätte eigentlich nicht so sein sollen. Man sollte schon diesen Fahrplan haben, gerade auch was man ja jetzt weiß aus der derzeitigen Studienlage. Also jetzt doch wieder bei meiner letzten Skoliose-Fortbildung wieder eine Studie genannt. Ich zitiere sie mal ganz kurz, falls sie jemand lesen möchte. Curve Progression in Non-Surgically Treated Patients with Idiopathic Scoliosis, a Cohort Study with 40 Years Follow-up von Dragstad et al. Und das ist eine Studie, die 2025, glaube ich, veröffentlicht wurde. Die haben über 40 Jahre, das muss man sich ja mal vorstellen, ja, über 40 Jahre Skoliose-Betroffene begleitet. Natürlich ein paar auf dem Weg, sage ich mal, verloren, weil du hast da immer eine gewisse Rate, die du einfach verlierst, weil die dann sagen, nö, hab keinen Bock mehr, die Umfrage auszufüllen. Aber die haben es wirklich geschafft. Ich glaube, es waren knapp 100 Patienten zu tracken über 40 Jahre. Und das Ergebnis davon ist eigentlich ziemlich heftig, nämlich dass Patienten mit einer Hauptkrümmung, also quasi der größte Kopfwinkel, den du hast, wenn der größer 25 Grad ist, dann hast du ein ja, Risiko quasi, dass die Kurve, dass die Progredienz da ist, dass eben die Skoliose weiter voranschreitet. Und das ist schon ein unfassbares Ergebnis, weil wir ja oftmals nur von noch höhergradigen Skoliosen sprechen, die dann gemonitort werden. Und das zeigt mir schon auch, dass es Sinn macht, selbst wenn man mit 25, 30, 35 Grad eben rausgeht aus dieser Wachstumsphase, dass man nicht die Augen davor verschließen soll. Und es ist genau der Fehler, den ich gemacht habe, natürlich auch, weil es mir nicht anders gesagt wurde, aber ich möchte da auch ehrlich gesagt die Selbstverantwortung nicht abgeben, denn ich war natürlich glücklich, das Korsett loszuwerden. Ich war glücklich, dass alle so gesagt haben, ja, schau auf deinen Rücken, aber das Thema kannst du jetzt endlich mal sein lassen. Also du wirst ja so Skoliose müde, wenn man so möchte. Man wird so innerlich, so müde, wenn dieses Thema dich wirklich jahrzehntelang begleitet. Und das habe ich eigentlich dann sehr gerne angenommen. Eine Frage, die ich auch oft bekomme, ist, wie dann so meine Beschwerden und Schmerzen war. Also Ich hatte in meiner Kindheit und Jugend tatsächlich Rückenschmerzen, allerdings nicht die ganze Zeit, also wie das dann später war in meinen jungen 20ern, sondern ich hatte das besonders beim langsamen Gehen, also beispielsweise jetzt beim Bummeln auf irgendeiner Einkaufsstraße, aber auch wenn sich so Stehen und Gehen immer auch so abgewechselt hat, kann mich noch genau erinnern an einen Zoobesuch in Wien. Und ich habe mich dort einfach auf jede zweite Bank gesetzt. Und mir ist das gar nicht aufgefallen, dass ich das gemacht habe. Da war ich, glaube ich, so 12 oder 13. Und meine Mama hat dann irgendwann gesagt, ja, sag mal, warum setzt du dich eigentlich ständig hin? Und dann habe ich, glaube ich, irgendwann wirklich mal realisiert, oh, ja, stimmt, mir tut eigentlich mein Rücken weh. Und das ist eigentlich jetzt gerade gar nicht normal, dass einem jetzt hier der Rücken wehtun muss. Also mit dem Sport damals, mit dem Tanzen auch, sind diese Rücken und auch mit dem Korsett sind die Schmerzen deutlich besser geworden. Aber das wollte ich nur so der Vollständigkeit halber hinzufügen. Also ich hatte schon auch Beschwerden in meiner Kindheit, in meiner Jugend. Ich habe sie nur nicht so aktiv oder doll wahrgenommen, aber sie waren schon da. Ja, und was dann passiert ist, ist eben mal dieser große, sag ich mal, Gap. Also ich hab meine Matura, also sprich mein Abitur gemacht. Ich habe studiert, habe dann insgesamt 3 Studiengänge abschließen dürfen, 2 Bachelor und einen Master, also Magister in Österreich, Studienlehrgang Statistik habe ich studiert. Deswegen freut es mich auch immer, so Studien zu zitieren und Studien im Skoliose-Kontext zu lesen und auch zu sehen, welche Qualitätsunterschiede es da leider gibt. Wirtschaftslehre habe ich studiert. Und in dieser Zeit, weiß ich noch, bin ich natürlich sehr, sehr viel gesessen. Ich habe mich aber schon mit 17 eingeschrieben in ein Fitnesscenter, habe da dann begonnen zu trainieren. Natürlich überhaupt keinen Plan gemacht, was ich mache. Habe Kurse gemacht, habe irgendwelche geführten Geräte gemacht, irgendwelche Standard-Fitnesscenter-Trainingspläne gemacht. Also, boah, würde ich auch heute nochmal alles anders machen. Aber dadurch bin ich ja halt nie, sage ich mal, so ganz aus dem Training rausgekommen. Und ich hatte da schon Beschwerden, aber es hat sich in Grenzen gehalten. Und ich konnte mir meinen Tag so einteilen, wie ich wollte. Also ich war oftmals um die Mittagszeit im Studio. Und das hat mir extrem geholfen, weil ich habe halt dann am Vormittag meine Vorlesungen gehabt oder war auf der Uni oder habe halt eben zu Hause gelernt. Dann bin ich irgendwann um die Mittagszeit trainieren gegangen, dann habe ich wieder weitergelernt. Also ich habe das auch immer so ein bisschen wie eine Pause, habe ich das gesehen, das Fitnesscenter. Getanzt habe ich dann nicht mehr ganz so viel, aber geritten bin ich auch noch. Hatte ein Mitreitpferd, das ich betreut habe. Und das waren halt alles auch so ein bisschen aktive Ausgleichstätigkeiten, sage ich mal, Hobbys zu diesem Sitzen die ganze Zeit. Ja, und als ich dann mit so 22, 23 mit dem Studieren fertig war, hat natürlich der Arbeitsalltag begonnen. Und ich bin auf einmal natürlich in einen 40-Stunden-Bürojob. Ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, ich habe mir natürlich selber ausgesucht, aber ich bin da reingeschmissen worden. Und dann war es natürlich, obwohl ich gute Arbeitszeiten hatte, also auch gleichzeitig konnte ich meinen Arbeitstag selber einteilen und so weiter, nur halt jetzt mit Fitnesscenter einfach zu Mittag war es halt dann vorbei. Und wenn ich rückblickend ehrlich zu mir selbst bin, habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass meine Beschwerden zugenommen haben und so in einem Ausmaß zugenommen haben, dass ich eigentlich keinen Tag mehr ohne Beschwerden war. Schlafen war für mich immer wie so ein Reset. Also immer wenn ich aufgestanden bin in der Früh, habe ich mir gedacht, so, ja, na, es geht eh noch, es geht eh noch. Und dann über den Tag hinweg ist es halt immer stärker geworden, die Verspannungen, eh dieses Typische, was ganz viele Skoliose-Betroffene berichten, am Rippenberg, am Lendenberg, also bei mir war es mehr auf primär am Lendenberg. Ich habe einfach gemerkt, wie es alles komplett verhärtet ist. Sport hat mir immer noch sehr, sehr gut getan, aber manchmal habe ich sogar geschafft, meine Beschwerden durch den Sport noch weiter zu verstärken. Das war auch der eigentliche Auslöser, warum ich meine ganzen Trainerausbildungen begonnen habe, weil mir einfach niemand ganz, also wirklich ganzheitlich helfen konnte. Also ich habe dann Trainer konsultiert. Das war auch jetzt nichts Schlechtes, aber das waren halt wieder 0815 Trainingspläne, die halt mir vorher erzählt haben, ja, sie sind auf Skoliose spezialisiert, aber Real Talk, sie waren es nicht. und haben mich dann in der zweiten Einheit gefragt, was ich denn mit meiner Skoliose machen darf und das müsste ja ich wissen. Und ich war so, danke für nichts. Das ist der Grund, warum ich dich eigentlich konsultiert habe und dir jetzt eigentlich gerade Geld gezahlt habe. Also da bin ich ein paar Mal ziemlich eingefahren. Und ja, dann ging das Ganze aber relativ lang in diesem Sinne so weit. Also ich habe eben schon begonnen, meine ganzen Ausbildungen zu machen. Ich glaube, irgendwie unterbewusst hat es mich schon zu dem getrieben, was ich ja heute liebe und was ich tue und was mir natürlich auch jetzt ganz persönlich gesprochen, was mir an meinem ersten Job gefehlt hat, ist einfach diesen Impact. Also, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass ich etwas in die Welt bringe, dass ich anderen Menschen damit helfe, dass ich ihren Weg erleichtern kann, dass ich ihnen die ein oder andere Abkürzung zeigen kann oder die ein oder andere Sackgasse ersparen kann, wo ich vielleicht gelandet bin oder wo andere gelandet sind, halt eben durch das auch Schwarmwissen, was ich ja versuche, da auch im Podcast zu verbreiten und auch in all meinen Dienstleistungen, die ich anbiete. Und das waren alles so Themen, die sind halt so nacheinander bzw. parallel entstanden. Und ich hatte dann damals zu dem Zeitpunkt den Podcast schon, hatte dann auch nicht nur schon Betroffene zu Gast, sondern sogar auch schon eben Experten, Physiotherapeuten, Chirurgen, Orthopäden, volle Programm, hatten wir Orthopädietechniker. Und es hat mir wahnsinnige Freude bereitet. Und ich habe aber auch gleichzeitig gemerkt, okay, wenn du jetzt eigentlich wirklich ehrlich zu dir bist, Conny, du hast Beschwerden, du hast einen Podcast, da erzählen alle, wie es gelaufen ist, vielleicht solltest du da mal hinschauen. Weil eins müssen wir uns, glaube ich, immer bewusst sein, wir zahlen immer einen Preis. Also egal, ob du in deine Gesundheit investierst oder nicht, du zahlst einen Preis. Ja, wenn du nicht auf deine Ernährung achtest, nicht zum Sport gehst, nicht auf deine Skoliose achtest und die Scheuklappen aufsetzt, dann zahlst du einen Preis. Genauso aber zahlst du natürlich auch einen Preis, wenn du hinschaust, weil dein Leben dann vielleicht nicht mehr so einfach ist wie vorher oder weil du eben Zeit und Geld in Training, in Fitness, in Gesundheit etc. investierst. Aber jede Entscheidung hat einen Preis und die Frage ist, möchtest du den Preis bezahlen, weiter nicht hinzuschauen? Du warst jetzt seit 10 Jahren nicht bei der Kontrolle. Ja, und dann war es soweit. Dann bin ich ins kalte Wasser gesprungen und habe gesagt, okay, ich mache das jetzt. So als gutes Beispiel auch vorangehen. Und kann mich noch erinnern übrigens, es war ein Prozess. Also das war jetzt, am Anfang war das noch ganz viel Schönreden mit diesem, ja, Rückenschmerzen hat doch jeder, ist halt normal, du sitzt einfach auch sehr viel. Also ich hatte all diese typischen Ausreden, dass es ja jetzt eh normal wäre, diese Beschwerden im Alltag zu haben. Und dann aber irgendwann kam wirklich ein Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, genug. Komm, Conny, erzähle das jetzt nicht länger, das bringt dich nicht weiter auf den Weg. Jetzt ist es soweit. Und bin dann tatsächlich nach Deutschland gefahren ins Röntgen, weil es damals nur dort ein EOS-Röntgen gab, ein strahlenreduziertes Röntgen. Und ich zu Dr. Wanke und zu Dr. Krenauer, die ja auch schon im Podcast zu Gast sind, die auch immer mitwirken bei den Skoliosehilfe-Online-Events, was mich riesig freut. Und da ihre Expertise auch weitergeben an, ja, Skolis, die quer verstreut sind in Deutschland und Österreich. Bei denen war ich dann, weil ich wollte unbedingt zu denen. Ich kannte ja niemanden auch in Wien, weil ich ja nie in Wien zur Kontrolle war. Ich war ja immer nur auf Reha. Und auf Reha habe ich quasi dem ganzen Personal getraut, dass die schon alle das Richtige machen werden, weil die ja Spezialisten dahingehend sind. Aber mit den Orthopäden in Wien aus meiner Kindheit habe ich ja leider nicht so gute Erfahrungen gemacht. Auch hier, kleiner Einschub, ich habe auch mittlerweile Orthopäden, so dass ich es rausbringe, eine Orthopädin auch, die mich in Wien natürlich begleitet. Und ich weiß, dass es da natürlich auch Angebot gibt mittlerweile, aber das war halt damals mein Weltbild. Meine Mama ist damals mitgefahren. Ich glaube, die hat das auch irgendwie schon so geahnt. Die hat gesagt, nee, komm, wir fahren beide nach München, machen uns da ein schönes Wochenende oder ein paar Tage, glaube ich, waren es. Und dann, ja, war der Moment. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin mit meiner Mama davor im Park spazieren gegangen, habe auch gemerkt, dass ich Beschwerden habe und habe mir schon gedacht, boah, bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher, was da rauskommt. Aber was dann wirklich ein Schlag ins Gesicht war, ist, dass auf einmal diese OP-Indikation da war. Also meine Skoliose hat sich in 10 Jahren um 10 Grad verschlechtert. Ich war dann mit meinem unteren Bogen bei 50 Grad und bei meinem oberen Bogen ist es ungefähr stabil geblieben mit 35 Grad. Und wenn ich mit allem gerechnet hätte, aber dass ich da dann wirklich gerade ein OP-Gespräch danach mit dem Dr. Wanke führe, das hätte ich mir nicht gedacht. Und das Thema OP war dadurch, dass ich ja auch in meiner Kindheit-Jugendtagen schon in höheren Gradzahlen unterwegs war, schon ab und an hinter vorgehaltener Hand war das schon so ein Thema. Es wurde auch ab und zu, nicht oft, aber ab und zu schon auch so als Druckmittel eingesetzt, so quasi wie wenn du jetzt nicht weitermachst, dann wird sicher die OP kommen. Also diese Sätze sind auch schon manchmal gefallen, aber nicht täglich. Aber an das kann ich mich schon erinnern, also es war schon Thema, es war mir nicht neu. Und du kannst dir vielleicht, jeder, der selber mal so eine OP-Indikation bekommt, wird das vielleicht, ja, leicht unterschiedlich und dann doch wieder ähnlich auffassen. Aber ich war dann so, dass meine Schmerzen in diesem Moment extrem zugenommen haben. Also bin da drin gesessen und hatte die Schmerzen des Todes. Also Wahnsinn. Ja, so krasse Rückenschmerzen hatte ich in meinem Leben, glaube ich, nie wieder wie damals und auch in weiteren Folgen, in weiteren Gesprächen mit Chirurgen, um mir Zweit- und Drittmeinungen einzuholen, wo ich mir echt dachte, boah, ganz ehrlich, da ist eine Liege, legt mich auf die Liege, schiebt's mich ein, dann ist das morgen alles vorbei. Das war dann auch übrigens ein Gefühl, dass diese Beschwerden haben auch dann nach dem Termin sind die dann noch wieder runtergegangen. Also das war auf jeden Fall psychosomatisch, auf jeden Fall mental noch zusätzlich getriggert, weil ich halt so eine Awareness auch drauf hatte. Und das war eine Zeit in meinem Leben, wo die wohl, glaube ich, prägsamste Zeit auf meiner Skoliose-Reise, wo deine Welt zusammenbricht, wo du wirklich rausgehst nachher und dir denkst, okay, entschuldige bitte die Aussprache, aber fuck, was mache ich jetzt? Wie geht mein Weg jetzt weiter? Wie wird die Zukunft sein? Und ich war so, so unfassbar dankbar, dass ich damals schon auch parallel, du siehst vielleicht ein kleines Muster bei mir, ich liebe es zu lernen, ich liebe Wachstum, ich liebe neue Erkenntnisse aufzusaugen. Das war auch der Grund, warum ich damals schon meine 2,5-jährige Ausbildung zur psychosozialen Beraterin gestartet habe. Und das hat mir halt extrem geholfen, auch damals in dieser Situation schon schneller das Ganze zu verarbeiten und schneller aus dieser Opferhaltung rauszukommen. Also ich weiß noch, meine Mama, die war dann völlig fertig und hat natürlich das wie aus der Jugend wieder Revue passieren lassen und ach, und hätte ich nur damals und hätten wir damals nur früher und dann wäre das jetzt alles erspart geblieben und extrem viele Schuldgefühle und in diesem Zyklus drin und ich habe schon gemerkt, dass ich da schneller ausbrechen konnte. Also das war auf jeden Fall eine extrem gute Sache und was mir auch sehr geholfen hat, wirklich sehr, sehr geholfen hat, war der Kontakt zu anderen Betroffenen, die bereits operiert waren. Weil ich glaube, ich habe die Story in einer kürzlich veröffentlichten Podcast-Folge oder vielleicht wird sie erst veröffentlicht, weiß ich jetzt gar nicht, habe ich die Geschichte auch erzählt. Ich weiß noch, ich saß an dem Abend dann nach dem Termin auf der Toilette und wollte mich zum Klopapier drehen. Und ich habe mich zum Klopapier gedreht. Und ich war dann so, oh. Wird das nachher dann auch noch so gehen? Kann ich dann diese Rotationsbewegung noch machen? Was mache ich, wenn das nicht geht? Also so banale, komische Sachen, wo man sich jetzt im Nachhinein denkt, so, Kollege, ganz ehrlich, wo ist denn da dein Hirn abgeschwiffen? Aber das sind die Fragen, die du dir dann stellst bei alltäglichen Bewegungen. Wie wird das dann mal sein, wenn ich operiert bin? Und da möchte ich allen danken. Und das waren mehrere Skolis, die jetzt auch immer noch in meinem Leben sind, die mit denen ich immer noch Kontakt habe, allen voran, das möchte ich nochmal erwähnen, die liebe Dani vom Skoliose-Netzwerk Österreich, die sich da wirklich viel Zeit genommen hat für mich und die habe ich angeschrieben sofort und gesagt, Dani, hast du Zeit? Dringende Sache. Und am nächsten Tag um 6:30 Uhr in der Früh haben wir telefoniert. Werde ich ihr nie vergessen, bin ich ihr heute auch wirklich zutiefst dankbar. Und die hat mir da auch so ein bisschen die Angst genommen. Die ist operiert, die liebe Dani, hat ihr auch ihre Geschichte schon erzählt im Podcast auch. Und das war eine ganz, ganz wichtige Sache, einfach mit Betroffenen zu sprechen, die das schon durchhaben. Was würde mich denn da erwarten? Und was dann im nächsten, ja, ich würde sagen, halben Jahr begonnen hat, war natürlich dann die Einholung von Zweit- und Drittmeinungen. Also das hat mir auch der Dr. Wanke natürlich empfohlen, ja. Auch der Dr. Wanke wollte mich übrigens nicht gleich operieren, weil ich noch unten einen Gleitwirbel habe, weil meine größte Krümmung bis ganz nach unten, relativ weit nach unten geht. Ja, dass dann die Versteifung ins Becken zwar nicht sofort notwendig wäre, aber vielleicht dann irgendwann folgemäßig, ob man quasi die OP also nicht so lange rauszögert, wie es noch geht. Also da waren ganz, ganz viele Gedanken dahinter. Und ich habe mich dann, ja, nach, also nicht nur Zweit- und Drittmeinungen, wer mich kennt, das ist mir ein bisschen zu wenig. Ich war, glaube ich, dann bei 5 oder 6 verschiedenen Chirurgen, teilweise online konsultiert, teilweise bei mir vor Ort in Wien. Habe da zum Glück schon das Netzwerk auch vom Podcast gehabt, das ich ja aufgebaut habe, um es allen anderen zur Verfügung zu stellen. Was ich noch nie gedacht habe, ist, dass ich selbst mal brauchen werde. Also das war ein großes, großes Glück natürlich. Und habe da auch mit vielen tollen, tollen Chirurgen telefonieren können, die aber alle andere Versteifungsstrecken gewählt hätten, teilweise andere Operationsmethoden, also nicht nur von vorne, sondern auch, also nicht nur von hinten, sondern eben auch von der Seite bzw. vorne, wie man es ja nennt. Und da habe ich dann schon gemerkt, okay, es gibt nicht nur eine Meinung zu diesem Thema. Und es gibt mehrere Blickwinkel und ein paar Chirurgen wollten mich sofort operieren und ja, und ich darf ja nicht warten und wenn ich jetzt noch ein Jahr warte, ja, also dann ist wirklich allerhöchste Eisenbahn und mehr geben sie mir gar nicht, weil das kann irgendwie, das kann nur schlechter werden und ja, und dann vielleicht sogar Rollstuhlthematik und so. Also ich hatte schon diese Horrorszenarien, die wurden schon auch bei mir durchaus durchgespielt. Von den Chirurgen, die ich konsultiert hatte, zum Glück nicht von allen, aber doch schon von manchen. Gleichzeitig aber war es tatsächlich so, dass ich ja auch ganz viele Betroffene im Podcast interviewt habe, die auch von anderen Wegen berichtet haben. Betroffene, die teilweise hohe Kopfwinkel hatten und mir auf einmal berichtet haben, dass sie wieder ein Korsett tragen oder dass sie nicht operiert sind, obwohl sie weit in der OP-Indikation sind, also teilweise über 60, 65, 70 Grad und nicht operiert sind. Und das hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Mal gedacht, also spannend ist ja das Ganze schon, dass es da sichtlich auch andere Wege gibt und dass es ja immer noch meine Entscheidung bleibt, wie ich jetzt mal weiter verfahren möchte. Und gleichzeitig, also die, die mich verfolgen, wissen ja, dass mein Korsett von CCTEC in Berlin ist. Die haben auch mit mir meine Podcast-Folge aufgenommen. Und nach dieser Podcast-Folge, das war halt alles, sage ich mal, zu dieser Zeit, habe ich die dann gefragt, weil ich auch wusste, dass etliche Erwachsene von dort ein Korsett haben. Und habe die mal gefragt, wie das denn so ablaufen würde und ob das denn bei mir auch eine Möglichkeit wäre. Und das war aber ein Prozess. Also am Anfang dachte ich, wie gesagt, die erste, die mir davon berichtet hat im Podcast, als sie mir erzählt hat, sie hat ein Korsett, ein korrigierendes. Und sie trägt das, wenn sie spazieren geht und Hausarbeit macht und so weiter und so fort. Ich glaube, man hört es eh in dieser Aufnahme noch. Ich hab damals einfach nur drauf gesagt, aha. So komplett ungläubig einfach, weil das nicht in meiner Vorstellung einfach war. Diese Tür war zu für mich. Und so kam die aber halt eben wieder so einen, sag ich mal Spalt auf. Also ich habe den Schlüssel wieder umgedreht, dass sie offen ist. Und CCTEC hat mir dann nach der Aufnahme gesagt, ja, wir bauen schon seit Jahrzehnten Erwachsenenkorsette, für uns ist das absolut nichts Neues und wir wissen auch, dass das etwas bringt. Die Frage ist nur, was ist deine Zielsetzung? Was willst du damit erreichen? Und ja, das hat den Stein, alles andere ist Geschichte, das hat den Stein vor jetzt über 3 Jahren, jetzt wären es fast 3,5 Jahre schon, Erwachsenenkorsett. Ich habe mittlerweile mein viertes Erwachsenenkorsett. Hat den Stein so ins Rollen gebracht. Und was ich dort erlebt habe, auch das möchte ich gerne hervorheben, was ich dort erlebt habe, war unfassbar. Also unfassbare Betreuung, unfassbares Wissen über die Skoliose. Ich habe über den skoliotischen Körper und welche Auswirkungen es nicht nur auf den Rumpf hat, sondern auch auf die unteren und oberen Extremitäten und auf Bewegungsverhalten etc. Wohl kaum so viel gelernt wie dort. Also es ist wirklich, wirklich absolut großartig. Wird die Entscheidung immer wieder so treffen. Das heißt, ich fliege auch dreimal im Jahr deswegen von Wien nach Berlin extra. Das ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe, denn wenn ich den konservativen Weg gehe, wenn ich sage, ich gebe meinem Körper jetzt die Chance und die Zeit und ich versuche alles in meiner Macht Stehende und schau mal, wo es mich hinbringt, nämlich wirklich mit Skoliose-Spezialisten, dann ist kein Weg zu weit. Und das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Mir ist das völlig klar, dass ich natürlich als eine 20-Jährige ohne Kinder das leichter sagen kann als andere, aber wo ich jetzt quasi nicht so viel drumherum planen muss. Aber ich sage es ganz ehrlich, das ist eine Entscheidung, auch die ich bis heute nicht bereut habe, dass ich für mich die Entscheidung getroffen habe, okay, keine Ahnung, was in der Zukunft passiert. Vielleicht bin ich operiert in einem Jahr, vielleicht bin ich operiert in 5, in 10, in 20 Jahren. Aber jetzt im Moment möchte ich alles geben und ich möchte mir nicht vorwerfen, dass ich nicht alles probiert hätte. Und hätte ich alles probiert und es wäre nicht aufgegangen, dann wäre das okay für mich gewesen. Dann hätte ich den vollen Fokus auf die OP gelegt und hätte gesagt, okay, alles klar, jetzt gehen wir den Weg. Wie kann ich mich am besten vorbereiten? Welchen Sport kann ich am besten machen? Bei welchen Physiotherapeuten, welche haben besonders Ahnung und Vorbereitungsprinzipien oder Strukturen für vor die OP? Aber bis dorthin, ich gebe meinem Körper jetzt mal Zeit und ich schau mal, wo es mich hinführt. Und das war halt dann schon dieser Übergangszeitraum, sage ich mal, wo ich dann mit Erwachsenenkorsett gestartet bin, wo ich dann auch schon langsam meine ganzen Fortbildungen fertig hatte, meine 2,5-jährige Ausbildung zur staatlich geprüften Trainerin und dann zur, ja, dann habe ich noch eine Mastertrainerausbildung für evolutionäre Gesundheit, Epigenetik und Lifestyle gemacht und alles Mögliche. Also, weil ich kann gar nicht mehr alles aufzählen, welche Ausbildungen ich nicht alle absolviert habe. Und ja, und dann bin ich so an den Start gegangen. Natürlich wieder mit Physio begonnen, eh ganz klar. Habe dann die liebe Jenny Dinges kennengelernt, die ja leider nicht mehr in Wien ist, kleines Tränchen an dieser Stelle, sondern nach München oder bei München hingezogen ist. Aber und auch jetzt mitwirkt immer an den Skoliose Online-Events. Auch eine Physiotherapeutin, selten eine Physiotherapeutin wirklich getroffen, die so viel Ahnung von Skoliose hat, weil sie so drauf spezialisiert ist und auch selbst eine hat. Ist vielleicht auch immer noch so ein kleiner, sag ich mal, ein kleiner Bonuspunkt. Und das heißt, mit diesem Expertenteam, beziehungsweise auch mit mir so quasi in der Krafttrainingsexpertise, bin ich an den Start gegangen und bin da wirklich, also mental, ich bin da all in gegangen. Also, das ist ja nicht so wie in der Kindheit oder Jugend. Du musst ja alles vergessen, was du in der Kindheit und Jugend irgendwie noch Negatives da mitschleppst, weil ansonsten machst du dir das Leben natürlich selbst schwer. Also ich war voll mental all in und ich habe gewusst, das wird am Anfang kein Zuckerschlecken, diese Eingewöhnungszeit. Ich habe auch damals für meine ersten 3 Stunden durchgängige Tragezeit 3 Wochen gebraucht. Ja. Ich glaube, das erste Mal, dass ich das Korsett wirklich vergessen habe, dass ich es trage, das war, glaube ich, 1, 2 Monate. Da habe ich dann gewusst, okay, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt habe ich es geschafft. Jetzt ist wirklich gut. Ja, und ich habe natürlich gesehen, wie sich mein Rücken verändert hat. Optisch natürlich zuerst, weil du machst ja nicht gleich jetzt mit dem Erwachsenen-Korsetten-Röntgen. Nicht so, wie das ja oftmals schon bei den Kindern gemacht wird, schon gleich nach ein paar Wochen, Monaten, sondern das braucht Zeit zu wirken. Und was man aber eben gesehen hat, ist die optische Veränderung. Ich werde es auch nie vergessen, die ersten Male, wie ich das Korsett dann auch wieder ausgezogen habe. Ich habe mich so aufrecht, so aufgerichtet gefühlt. Das war ganz ein heftiges Gefühl. Und ich glaube, so mein erster Meilenstein, also das waren auf jeden Fall die Kontrollbesuche bei CCTEC, weil ich ja da immer meine Fotos auch vor der Rasterwand hatte und das einfach gesehen habe. Mein erster Meilenstein war, dass meine Beschwerden schon verschwunden waren. Nach ein paar Monaten Tragen hatte ich schon 24/7 keine Beschwerden mehr und keine Schmerzen mehr, obwohl ich es ja nur ein paar Stunden eben am Tag getragen habe. Und der wohl einprägsamste Moment war, und da gibt es, glaube ich, sogar, ich habe das damals geteilt auf Social Media, weil ich mich so gefreut habe, da gibt es ein Video von mir, da sitze ich wirklich heulend in meinem Auto und mir kommen wieder die Tränen, wenn ich dran denke. Ich sitze heulend in meinem Auto und wollte diesen Moment festhalten. Und das war eigentlich nur der Grund, warum ich das aufgenommen habe. Ich war nämlich davor gerade im Fitnessstudio und es war so eine Abduktorenübung, keine Ahnung, auch völlig egal. Also auf jeden Fall, ich saß auf so einem sitzenden Gerät, wo man so die Beine auseinander gibt und man hat ist natürlich mit dem Rücken angelehnt. Und ich lehne mich, gehe halt zu dem Gerät hin, lehne mich an, so und denk mir, irgendwas ist komisch. Was ist denn, warum ist das so komisch? Irgendwas ist anders. Und dann ist mir wirklich eingeschossen, also mir sind die Tränen im Fitnesscenter runtergelaufen. Ich habe gewusst, was anders ist. Ich habe wieder beide Seiten meines Rückens gespürt beim Anlehnen. Und das ist etwas, an das ich mich davor nicht erinnern konnte, auch in meiner Jugend nicht, wann das wirklich das letzte Mal war, dass ich das wirklich gespürt habe. Und das war für mich unvorstellbar. Ich dachte daran, das ist wie ein Gesetz, das ist wie irgendein, so wie Gravitation, das ist halt da. Ja, das ist ein Gesetz, das steht so, das kannst du nicht mehr verändern. Du wirst nie beide Seiten deines Rückens spüren. Und was mir diese Situation so gelernt hat, ist immer diese Frage zu stellen, was ist, wenn doch? Was ist, wenn dir alle sagen, dass irgendetwas unmöglich ist oder du kleine Wahrscheinlichkeiten hast? Und ich habe, weiß Gott, auch viele Experten gehabt, die mir von diesem ganzen Weg abgeraten haben. Ja, auch dieses ganze Thema mit, ja, Muskelschwund im Korsett und so weiter und so fort. Sehe ich bis heute keine Studie, die mir das beweist. Wenn ihr eine habt, her damit, ich lese sie sehr, sehr gerne. Aber es gibt keine Studie, die dir beweist, dass du im Erwachsenenalter, wenn du ein paar Stunden am Tag das Korsett trägst, einen Muskelschwund hast. Aber wenn mir das eines gelehrt hat, dann wirklich dieses Hinterfrage ganz, ganz klar und kritisch, was du glauben möchtest. Es sollte natürlich fundiert sein. Bei mir war es in dem Sinne nicht fundiert mit Studien, was mir persönlich natürlich sehr schwer fällt durch mein Studium und durch meinen Hintergrund, ja. Aber es war fundiert durch Expertise, wo ich wusste, da gab es Leute, die haben das schon vor mir geschafft, die haben diesen Weg schon vor mir bestritten. Und seitdem frage ich mich immer, was ist, wenn doch? Und das ist wohl, ja, also einer der schönsten Momente gewesen, wo mir wirklich so zum ersten Mal klar wurde, ich bin auf der richtigen Reise unterwegs, ich bin auf der richtigen Autobahn unterwegs, es geht alles in die richtige Richtung. Das war für mich einer der schönsten, bezauberndsten Gefühle überhaupt. Und dass ich viel, viel mehr verändern kann mit meinem Handeln und meinem Tun und welchen Input ich in mein System gebe, als viele, viele glauben. Weil, wie gesagt, du zahlst doch einen Preis dafür. Du gehst den Weg mit Korsett und die harte Eingewöhnungszeit und dass du deinen Alltag drumherum planst, weil du dir dann denkst, oh warte, okay, heute muss ich außer Haus. Ziehe ich es heute draußen an, ziehe ich es draußen nicht, dann ziehe ich es erst wieder an, wenn ich nach Hause komme, ja. Diese ganze Planung, diese ganzen Termine, du zahlst einen Preis dafür. Aber es ist allemal wert. Es ist allemal wert. Und ich habe so viel in den letzten, und deswegen war es mir jetzt auch so wichtig, diese Podcast-Folge aufzunehmen, weil ich so viel über meinen Körper und auch über meine mentalen Zugänge gelernt habe und es geht immer noch in die richtige Richtung, ja, und dieser Hunger irgendwie nach dieser Frage, dieses was ist, wenn doch, ich bringe uns nur schnell den Beweis, dass es doch gehen kann. Das ist eigentlich mein größter innerer Antrieb. Also wenn immer mir Leute sagen, nein, das ist doch unmöglich, das geht nicht, denke ich mir immer, das sind vielleicht auch die eigenen Limitationen, die da draus sprechen. Aber ich bringe uns nur kurz den Beweis, dass es doch geht. Und das ist auch der Grund übrigens, warum ich jetzt nach 3,5 Jahren diesen Weg immer noch weitermache. Denn natürlich war die Abschulung des Korsetts auch schon wieder Thema. Ich habe alles erreicht, was ich wollte. Ich stehe wieder besser im Lot. Ich habe meine Muskulatur dahingehend gekräftigt. Ich habe mit meinem Krafttraining es geschafft, auch dass Disbalancen in meinem Körper beseitigt wurden oder minimiert wurden. Ich habe keine Beschwerden mehr im Alltag 24/7. Warum trage ich es noch? Warum mache ich noch weiter? Weil ich nur kurz den Beweis bringen will, dass vielleicht noch mehr möglich ist. Das ist der einzige Grund, warum ich weitermache. Also wir evaluieren, ich auch gemeinsam mit meinem Orthopädietechniker, mit meiner Physiotherapeutin und so weiter. Ich evaluiere immer und sage, okay, wie geht's jetzt weiter? Ja, und bevor dann das nächste Korsett kommt, weil ich schon wieder, wie sich mein Körper schon so gut adaptiert hat, dass wieder das nächste notwendig ist, sage ich, okay, welchen Weg gehen wir? Was wollen wir noch erreichen? Gibt es noch Potenzial? Und das ist auch immer die Frage, die ich dann den Experten stelle, ja. Ich sage jetzt nicht, geh blind in eine Richtung und sage, ja, wird schon werden, sondern frage natürlich auch die Leute, die sich auskennen, so, okay, wie schaut es denn aus? Ja? Dann bekomme ich auf die Gegenfrage, wie schaut es denn bei dir aus mit Motivation und so weiter? Willst du noch weitermachen? Was willst du noch erreichen? Wir haben eigentlich schon fast alles erreicht, was wir erreichen wollten. Also ich habe auch in meinem zweiten Erwachsenenkorsett dann einen Röntgen gemacht, weil es mich ja extrem interessiert hat. Und wie auch natürlich das Ganze in der Tiefe ankommt, ja, ob sich was am Kopfwinkel verändert. Und das ist ja nicht das primäre Ziel eines Erwachsenenkorsetts. Aber ich habe tatsächlich auch 15 Grad Kopfwinkel weniger im Erwachsenenkorsett. Also ich bin bei circa 35 Grad im lumbalen Bogen, wo ich ohne eben bei 50 bin. Und da war auch dann das Thema, wollen wir noch weitermachen? Wollen wir noch schauen, ob noch mehr geht? Wollen wir noch schauen, ob wir das Becken mit korrigieren können und so weiter? Und ich habe immer darauf gesagt, ist es noch möglich? Denkst du, ist noch was drin, wenn ich dranbleibe? Zahlt sich's noch aus? Und die Antwort war bis jetzt immer ja. Und deswegen mache ich weiter. Und ich habe ein ganz, ganz großes, dickes, fettes Grinsen und Lächeln am Gesicht, weil wenn es mir eins gezeigt hat, dass dieses Durchhaltevermögen auch abseits der Skoliose-Reise, das ist so, so wichtig. Das ist so wichtig, das ist so ein tolles Learning, wenn du für dich selbst einstehst, wenn du schon in so frühen Jahren deine Gesundheit an erster Stelle stellst. Das ist etwas extrem, extrem Wertvolles und das möchte ich auch absolut, absolut nicht missen. Und es ist tatsächlich jetzt so, dass ich, also wie geht es auch weiter bei mir? Ich bin jetzt ein paar Tage nach meinem 30er, bin ich dann beim Röntgen im vierten Erwachsenenkorsett, denn ich möchte jetzt wissen, okay, wie hat sich meine Wirbelsäule weiter verändert? Wie gesagt, ansonsten habe ich alles erreicht, bin wieder im Lot von vorne gesehen, von der Seite gesehen. Meine Rotationswerte haben sich minimiert, ist praktisch, also mein Orthopäde sagt, ich habe praktisch keine Rotation mehr in meiner Wirbelsäule. Es ist nur mehr Muskelvorspannung, die noch da ist, noch die geblieben ist. Meine prominente Hüfte ist verschwunden. Er sagt, ich habe keine mehr. Mir eine Lumbalskoliose mit einer prominenten Hüfte, wenn ich mir Fotos von mir früher anschaue, wie sonst was, ja, sagt der Orthopäde, nein, also eigentlich hast du keine prominente Hüfte mehr. Also unfassbare Dinge, die da passiert sind, ja. Aber ich möchte es halt wissen. Das ist halt so wie die Kirsche auf der Torte. Ich will halt wissen, hey, ist es? Hat es was quasi jetzt auch noch weiter die letzten 2 Jahre in der Tiefe gebracht. Und das ist auch das allererste Röntgen, in das ich jetzt reingehen werde mit einem dicken, fetten Lächeln, mit Mundwinkeln, die nach oben zeigen. Und ich freue mich auf dieses Röntgen. Und das ist vielleicht auch für ganz, ganz viele, die jetzt zuhören, weil ich das, also ich kann, ich schrei gleich hier, ich heb gleich meine Hand. Bei mir war das lange Zeit nicht so. Ich hatte immer Bammel vor dem nächsten Röntgen. Ich hatte immer Angst vor dieser Verschlechterung, vor diesem Kopfwinkelwert. Aber diesmal freue ich mich, weil ich kann nur gewinnen. Ich habe schon gewonnen. Ich habe mein Bestes gegeben die letzten Jahre. Und ich weiß ja schon, wie es vor 2 Jahren im Korsett ausgesehen hat, ja? Aber selbst wenn da jetzt dieselbe Anzahl rauskommt wie in dem Korsett von vor 2 Jahren, es ist in Ordnung. Es ist sowas von in Ordnung, weil ich habe alles andere erreicht. Ich habe meine Lebensqualität so erhöht. Und wenn mein Körper jetzt sagt, hey Conny, das ist jetzt das Maximum, an das ich adaptieren kann, ich persönlich glaube es nicht, aber selbst wenn es so wäre, ja, dann ist das okay. Dann ist das wirklich okay. Und dann werden wir anhand dieses nächsten Röntgens eben evaluieren, wie geht die Reise weiter? Wird die Coco 4 nochmal adaptiert? Gibt es eine Coco 5? Beginnt mein Abschulungsprozess? Ja? Wie geht die Reise weiter? Aber ist dieser Fülle, weil man sagt, man hat alles gegeben und mein Bestes ist gut genug. Und das ist auch etwas erst, was ich lernen musste. Mehr ist nicht immer mehr. Mehr Trainings ist nicht immer mehr, wenn dein Training ineffizient ist, weil du irgendeinen 0815-Plan machst. Wenn du bei irgendeiner Physiotherapeutin bist, die Skoliose nur in der Ausbildung gehabt hat, aber sonst keine Erfahrung hat. Wenn du bei einem Orthopädietechniker bist, der zwar Korsette bauen darf, aber das faktisch nie tut. Es ist überall genau dasselbe. Es kommt so auf die Qualität an. Das heißt, wenn du vielleicht an der Stelle stehst, wo du sagst, ich glaube, ich habe alles schon probiert, Conny. Conny, ich habe alles schon probiert. Ich stelle die Frage, hast du wirklich alles probiert? Hast du wirklich Experten konsultiert? Warst du wirklich dort? Denn wenn ja, es ist okay. Aber wenn nicht, es macht einen extremen, extremen Unterschied. Und Scheitern oder Gewinnen ist so, so nah beieinander. Selbst wenn du am Papier denselben Weg eingeschlagen bist, weil es kommt auf extrem, extrem viele, viele Details an. Ja, das heißt, was ist meine letzte Botschaft, meine wichtigsten Botschaften an dich? Dranbleiben heißt nicht immer komplett alles durchziehen und jeden Tag 150% nur für deine Skoliose leben. Dranbleiben heißt auch manchmal klug zu handeln, regenerieren, strategisch denken, nicht emotional entscheiden. Das Gehirn, das will dich immer beschützen, das hat evolutionäre Gründe. Aber du bist um so, so viel stärker als dieser Reptiliengehirnteil von dir, das vielleicht nur aus deinen Ängsten spricht. Und deswegen, das ist vielleicht ein guter Abschluss. Ich finde, jeder muss seinen eigenen Weg finden. Du darfst die Hilfe dabei suchen. Ich rate es dir sogar, Hilfe zu suchen von Leuten, die viel mehr Ahnung von dem Thema haben, als jedes Einzelschicksal haben kann. Aber finde dann mit all diesen Informationen, mit all den Experten, die du konsultiert hast, deinen eigenen Weg. Ich glaube, es gibt nicht den einen richtigen Weg, es gibt nur deinen Weg, der für dich richtig ist. In diesem Sinne möchte ich mich jetzt nochmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Danke, dass du bis am Ende dran geblieben bist. Danke, dass du Teil von Skoliosehilfe bist, von diesem Netzwerk, das so, so viel, viel gewachsen ist und größer geworden ist, als ich es mir jemals, jemals in meinen kühnsten Träumen vorgestellt hätte. Ich bin damals an den Start gegangen, weil ich mir gedacht habe, wenn es nur einer einzigen Person hilft, eine einzige Person, die sich nicht so allein mit ihrer Skoliose fühlt, eine einzige Person Informationen liefert, ihnen Abkürzungen zeigt oder Wege erleichtert, dann hat sich das ganze Projekt gelohnt. Und jetzt nach diesen paar Jahren, die ich das schon machen darf, ist es immer wieder, jeden Tag, die größtmögliche Erfüllung, die ich haben kann, dass ich das ja mittlerweile auch zu meinem Beruf gemacht habe und jetzt schon längere Zeit mit Skoliosehilfe sozusagen unterwegs bin, wirklich 100%. Und ja, meine Arbeitswoche ist wahrscheinlich eher bei den 70, 80 Stunden als bei den 40 Stunden. Aber ich würde es niemals anders haben wollen, weil ich jeden Tag aufstehe und das wirklich mache, was ich liebe, wofür ich brenne und wo ich merke, dass ich wirklich Wege ein Stück weit mit verändern kann oder leichter machen kann. Also danke für dein Vertrauen an dieser Stelle. Ich nehme das gar nicht auf die leichte Schulter, weil ich weiß auch, wie viele Informationen es leider da draußen gibt, die keine Qualitätsstandards haben oder auch ein sehr, sehr verzerrtes Bild auf die Wirklichkeit abbilden. Das war immer mir eine sehr, sehr wichtige Sache, weswegen du auch hier in diesem Podcast auch die unterschiedlichen Experten und Geschichten hörst, dass du, so gut es eben geht, ein vollumfängliches Bild von allen Möglichkeiten bekommst, die du nutzen kannst, darfst. Ein besonderer Gruß geht an all meine Trainings-Skolis raus, die ich ja im skoliosegerechten Krafttraining begleiten darf und die mir tagtäglich beweisen, dass das, was ich geschafft habe, kein Einzelschicksal ist, sondern dass da so, so viel möglich ist, wenn man eben seine zwei Trainings in der Woche wirklich strukturiert, effizient und auf sich wirklich persönlich zugeschnitten angeht. Und dass wir doch dann in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren weiter ausgebaut werden. Ich habe da ganz, ganz große Pläne damit, aber mehr dazu dann auch im Quartalsbericht, der dann auch eben nach März dann, also im März dann veröffentlicht wird oder beziehungsweise Anfang April dann. Und eins kann ich dir auf jeden Fall versprechen: Ich werde immer weiter lernen, ich werde niemals aufgeben, ich werde immer weiter teilen und ich werde vor allem niemals aufhören zu glauben, dass da doch noch mehr möglich ist und wir doch noch mehr verändern können, als wir vielleicht manchmal denken. Alles, alles Liebe dir. Fühl dich ganz doll gedrückt.